Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der oberösterreichische Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Gerd Schneeweiß. Mein heutiger Gast ist Dominika Meindl, ein Multitalent. Dominika Meindl ist Autorin, Moderatorin, Journalistin, Satirikerin, Literaturveranstalterin und Bundespräsidentin. Aber selbst das ist noch lange nicht alles. Klingt unglaublich, ist aber wahr. Zuerst aber möchte ich meinen Gast fragen, ob wir uns nicht doch besser duzen wollen, auf gut oberösterreichisch sozusagen. Dominika, ist das für dich okay?
Ja, freilich.
Na prima, dann danke und auch dir ein herzliches Willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, es ist meine große Freude.
Dominika, mit meiner Anmoderation habe ich unsere Zuhörer natürlich bewusst neugierig gemacht. Also beginnen wir einfach mal mit deinen anfangs erwähnten multiplen Talenten. Und auch wenn es vielleicht plagiatsverdächtig daherkommt, ich frage es einfach mal so, wer bist du und wenn ja, wie viele seid ihr?
Ja, also ich habe das Gefühl, ich bin eh immer nur die eine, die halt entsprechend motivieren muss, einmal in die Puschen zu kommen und was zu machen. Und ja, es gelingt in verschiedenen Rollen. Aber der Mensch, der ich wirklich bin, ist entweder gerne zu Hause auf der Couch mit einem Buch oder hilflos gärtnern oder wandern. Das wäre die wirkliche Meindl.
Ja. Na ja, gut, dann fangen wir mal an, was ich so alles weiß oder mitbekommen habe. Du bist Gründerin, Mitbegründerin und Präsidentin der Lesebühne Linzer Worte, deren Veranstaltung du aber selbst immer wieder als Olle Scherzveranstaltung, Satire komplett oder so titulierst. Seit wann gibt's diese, ich sag mal, Verwurstung einer Assoziation zur weltbekannten Linzer Torte und was treibt ihr da wirklich?
Die Lesebühne ist ein Konzept, das wir gestohlen haben, also wir Franchise-Unternehmen. Ich habe ursprünglich Poetry Slam gemacht und war aber nicht sehr glücklich mit der Bewertung und habe mit dem sehr lieben Kollegen René Monet, auch ein Slammer, Lesebühne entdeckt, beziehungsweise mit Klaus Buttinger habe ich in Berlin mehrere Lesebühnen angeschaut. Wir waren total begeistert. Das war 2009. Da haben wir die Original-Linzer Worte gegründet und das geht bis jetzt und macht uns schon sehr viel Freude. Es ist das gleiche Prinzip wie beim Slam. Man hat circa 5 Minuten Zeit. Der Text sollte jetzt schon sehr ans Publikum gerichtet sein. Wir haben eher den Richtung hin zu scharfer Satire und ziemlich großer Blödheit. Also es kommt gescheit daher, ist aber ziemlich blöd und umgekehrt. Und das Schöne ist schon, dass wir da zu dritt auf der Bühne stehen. Wir haben dann meistens eine Gästin oder einen Gast, den wir gut finden. Und das ist schon ein Miteinander. Also wir haben sie da ziemlich auf der Schaufel. Aber am meisten auf der Schaufel haben wir quasi immer die dort oben.
Findet das regelmäßig statt, die Veranstaltungen?
Ziemlich regelmäßig, alle 4 bis 5 Wochen. Also es gibt 8 bis 9 Lesebühnen in Linz pro Jahr. Meistens im Strandgut, aber ich habe heute erfahren, dass wir jetzt eine Lesebühne haben werden auf der Schönbrunn. Da gefällt mir besonders.
Oh. Wie bewerbt ihr das? Wie kommt, ihr braucht ja Publikum. Wie kommen die dahin? Wie erfährt man das?
Das Schöne ist mittlerweile, dass wir das Luxusproblem haben, dass wir schon fast zu viele Menschen haben. Aber es gibt nicht zu viele Menschen. Ich möchte ja Hallen füllen damit. Aber es findet im Strandgut statt und da schreibt man mir ein E-Mail. Man kann den Newsletter abonnieren. Man kann mir schreiben office@dominikameindl.at. Man kann uns auf Facebook folgen. Wenn man im Internet Original Linzer Worte googelt, findet man sehr bald unseren Blog. Da gibt es sogar Nachberichte und immer Vorankündigungen. Da ist man eigentlich so richtig gut durchinformiert. Manchmal auch in den Medien, also man findet uns schon, wenn man will. Original-Linzer Worte googeln oder in andere Suchmaschinen eingeben und ihr kommt zu uns. Man muss gut aufpassen, wir sind schon einmal als Original-Linzer Wirte angekündigt worden. Es hat uns auch sehr gut gefallen, weil bei uns auch sehr viel Bier getrunken wird.
Ja, das hat ja auch was. Wie viele Zuschauer gehen denn da rein?
Ja, das Strandgut ist ein bisschen ein Raumwunder. mit 30 ist schon gut gefühlt, aber bei uns sind es meistens mehr. Aber das sollte ich gar nicht sagen, weil sonst kommt die Veranstaltungspolizei und sagt, hallo, es hat zu viel Leute drinnen. Nein, das verteilt sich alles sehr schön.
Ja, und ob du noch nicht genug Arbeit hättest, am 28. Februar zelebrierte die Kulturplattform Oberösterreich, abgekürzt KUPF, ihr 40-jähriges Jubiläum. Wie ich gelesen habe, wurde damit viel Freude und ausgelassen gefeiert, viel Blödsinn gemacht. Aber seitdem bist du dort im Vorstand. War es schwer, dich dazu zu überreden?
Na, die KUPF hat mich nicht lange überreden müssen. Ich habe sogar Witze gemacht, wieso kommt es denn nicht früher? Aber es stimmt schon, also meine Abende sind mir mittlerweile schon sehr kostbar. Die sind schon etwas rar, aber ich mag die Menschen dort wahnsinnig gern und vor allem finde ich die Arbeit sehr wichtig. Also kulturpolitisches Engagement ist mir immer schon wichtig und zusammenarbeiten. Ich bin sonst gerne Einzelarbeiterin untertags, aber dass man sich miteinander für was Gutes einsetzt, das ist mir schon wichtig.
Ja, dann kommen wir mal zu deiner Tätigkeit als Schriftstellerin, als Autorin. Dein Debütroman, Selbe Stadt, anderer Planet, der kommt auf den ersten Blick als literarische Fiktion daher. Aber das Ganze ist leider, muss ich sagen, Realität, denn kaum zu glauben, aber wahr. Unser Touristenmagnet Hallstatt kann man tatsächlich auch in China bewundern. Als Raubkopie natürlich. Was war der Auslöser, diesen Roman zu schreiben?
Es war tatsächlich die Verlautbarung, dass es in China eine Kopie gibt. Und das Lustige war dann, ich habe über eine Agentin diesen Roman Verlagen anzudienen versucht und sie selbst hat nicht gewusst, dass das eine reale Begebenheit ist und hat mich gelobt für diesen tollen Einfall. Und ich habe gesagt, nein, das ist wirklich passiert. Ich habe mich da nur bemüht, dass ich das nur irgendwie plausibel in eine Romanhandlung einfüge. Aber es ist eben ein Ort, der Roman spielt an beiden Orten. Und so ganz nebenbei wird dann auch sehr viel gewandert. Und das hat mir auch gut gefallen. Der Kollege, ein Sachse, hat nicht gewusst, was die beiden Schwestern ganz am Anfang an dem Roman machen. Ja. Und ich habe gesagt, das ist sehr exotisch. Und ich habe gesagt, sie gehen einfach eine Skitour. Ich habe das geschildert, wie es mit Hascheisen da losstapfen in ein Car hinein. Und dann gibt es da Windverwirrung, was ich sehe. Und der Sachse hat das als exotisch empfunden. Das hat mir sehr gut gefallen.
Also es war ursprünglich schon eine literarische Fiktion, ja, also so erfundene Prosa. Und dann hast du erst festgestellt, dass das ja stimmt, dass es den Nachbau wirklich gibt.
Nein, es war schon wirklich, das ist eh durch alle Medien gegangen.
War der Auslöser doch so rum. Warst du dort in China? Hast du dir das Hallstatt dort angeschaut?
Ich war in China, aber nicht dort. Ich war vorher schon in China. Und hätte dann Reisestipendien beantragt, dass ich nur mal hinfahren kann in dieses falsche Hallstatt. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das wird schon, wenn die das da quasi fiktional aufbauen können, kann ich das nur mal fiktionalisieren und so tun, als wäre ich dort gewesen. Also ich schicke dann die beiden echten Hallstätter Zwillingsschwestern hin, um sich das anzuschauen. Und das ist auf der einen Seite ist angeblich eine wirklich sehr gut gebaute Kopie. Also es ist nicht irgendwie hingeschludert, aber es ist einfach unfassbar befremdlich, weil es so ähnlich ist. Gerade dadurch fallen die Unterschiede so auf. Also es ist schon mal spiegelverkehrt, das ganze Klima passt nicht, das ist ja subtropisch in der Nähe von Hongkong. Und da haben wir gedacht, das ist ein idealer Schauplatz. Ich muss ja nicht hinfahren, Karl May war ja auch nie in der Prärie.
Nein, das war auch nur eine Frage. Aber dieser Nachbau von unserem Hallstatt in China, hat der großen Erfolg in China. Das ist dort auch ein Touristenmagnet.
Ja, es ist für alle, die sich einen Trip nach Europa nicht leisten können, ist es eine Alternative. Es ist aber auch eine Werbemaßnahme, weil das der Kern ist von einem riesigen Immobilienprojekt. Und es wird aber verwendet für Hochzeitspaare. Also die schicken dann die Einladung, das schaut dann prestigeträchtig aus. Und die posieren durchaus auch vor den Ufern des falschen Hallstättersees. Aber es ist in Hallstatt auch, das kann man beobachten, dass da immer wieder Hochzeitspaare Halt machen und sie inszenieren lassen. Die reisen durch ganz Europa und bleiben da an den bestimmten Orten stehen. Das ist so richtig wie ein Kodex. Also man in Salzburg, Dann sind die in Krumau, Wien auch, und das machen die aber oft in wenigen Tagen, reisen sie da durch und werden dort fotografiert.
Ja, und in China, das Hallstatt ist natürlich auch nur ein potemkinsches Dorf. Ja, das ist so wie Western, wo du die Fronten siehst und da hinten werden einfach die Fronten nur abgestützt. Eine Billigkopie, wie man das aus China ja manchmal gewohnt ist.
Genau, aber in China ist das Hallstatt nicht bewohnt und Menschen aus China, die Hallstatt besuchen, halten das auch eher für ein Freilichtmuseum, weil Tourismus in China auch so funktioniert. Also das wird schon extra inszeniert. Chinesen selbst haben ja kaum Zeit und Geld, Urlaub zu machen. Und da gibt's dann so Themenparks. Jetzt kommen die Gäste aus China zu uns und gehen davon aus, dass das auch ein Themenpark ist. Und dann gibt's immer wieder Situationen, wo die dann Einheimische fragen, where do you live? Und die Hallstätter sagen, we live here. Und das bringt schon so auf den Punkt, auch die ganzen Probleme. Es ist gar nicht so, dass jetzt die Gäste, Gästinnen aus China sich da rüpelhaft benehmen. Es ist die schiere Masse und deren Gefühl, das sei ein Themenpark, der für sie da eingerichtet wurde. Und wenn die dann erfahren, da gibt's ja ganz, wirklich viele, viele Geschichten, dass jemand die Klotür aufmacht und dann sitzt der Chines da. Also ich habe das immer für einen rustikalen Mythos gehalten, aber das passiert regelmäßig in Hallstatt. Mittlerweile werden es die Tieren wahrscheinlich zusperren.
Ja, wie ich weiß, liegt dein nächstes literarisches Werk bereits druckfertig beim Verlag. Wann wird der Roman erscheinen und um was geht es dieses Mal?
Er passt eigentlich zum ersten dazu, der erste Roman, also hat man immer überlegt, es gibt einen Erzähler, der da seine ganzen Bekanntschaften ausbeutet, der in Wahrheit in der Literaturförderabteilung des Landes Oberösterreich arbeitet. Und im kommenden Roman, Termin kann ich noch nicht genau sagen, aber Herbst 2026, darin erzählt er seine eigene Geschichte. Und da wird auch wieder sehr viel gewandert. Es gibt eine Wiederkehr von Johanna, einer wichtigen Figur im ersten Roman. Also ein bisschen geht es ja wieder nach Hallstatt. Aber dieses Mal habe ich den Protagonisten nach Nepal geschickt. Mich fasziniert das schon. Das große Thema Overtourism, die hat mir dieses Mal überlegt, die Hotspots des Overtourism, ich schicke den ins Everest Base Camp. Also er versucht, den Everest zu besteigen und ob er scheitert oder ob er es schafft, sage ich jetzt noch nicht. Da habe ich mich sehr eingelesen. Also ich war schon in Nepal 2-3 Mal im Basecamp, aber nicht. Darum habe ich Sabrina Filzmoser gefragt, die unsere große Judoka und sehr heldenhafte Bergsteigerin. Die hat mir das mehr oder weniger Korrektur gelesen und will jetzt nicht kokett sein, aber sie hat mich gefragt, wieso ich das alles weiß. Also ich habe ordentlich recherchiert über dieses Everest Basecamp. Das ist eigentlich ein passender Gegenort zu Hallstatt. Da sind auch alle Nationen auf einem winzigen Fleck, wenn man es so von der Distanz beobachtet, komplett absurd. Und das Schöne ist, seit gestern gibt's offiziell den Titel des Romans. Mein Arbeitstitel, den darf ich gar nicht mehr sagen, der war wirklich nicht gut. Der Verlag hat gesagt, ob ich nicht noch mal ein bisschen nachdenken möchte. Und es wird wieder ein erlaubter Diebstahl bei meiner Lieblingsband Kreisky sein. Mehr Himmel als gut für uns ist, wird jetzt der Titel sein.
Und das erfahren unsere Zuhörer jetzt aus erster Hand sofort.
Ja.
Ganz neu.
Das ist wirklich neu. Also sagen wir, wenn das Publikum nicht traurig ist, Platz 3. Platz 1 ist, also zuerst habe ich ihn Franz Wenzel gefragt von die Kreiskis, ob ich überhaupt stehlen darf. Dann habe ich es im Garten erzählt. Jetzt gerade der Buchhändlerin meines Vertrauens und jetzt erfährt es ihr.
Na prima. Ja, dann gehen wir doch mal in die Welt der Berge. Zu denen hast du ja eine ausgesprochene Liebe. Bist du eine Gipfelstürmerin?
Nein, das ist eine gute Frage. Ich freue mich, wenn sich ein Gipfel ausgeht, aber mir geht es wirklich um die Stunden, die ich im Gebirge verbringen darf. Mir ist schon lange wichtiger, eine schöne Wanderung hinzukriegen und auch gesund wieder zurückzukommen. Und ich war jetzt im Toten Gebirge auf etlichen Gipfeln. Jedes Mal komme ich drauf, wo ich überall noch nicht war. Also das ist faszinierend riesig. Das ist ein Wahnsinn. Man geht und je besser man das kennenzulernen glaubt, desto weniger weiß man. Das macht mir solche Freude. Und wenn ich da jetzt nur ich weiß nicht, ich kenne Menschen, die jede Woche auf den Traunstein gehen, die sind unfassbar fit, also beneide und bewundere die schon, aber mir geht's wirklich darum, dass ich aufs Plateau hinaufkomme, dann sehe ich ihn doch da, bin ich aber ganz gerührt und dann gehe ich da über den Cast dahin und im Idealfall schaffe ich dann noch einen kleinen Mittagsschlaf mit dem Hund und da bin ich manchmal schon einen halben Tag unterwegs.
Wo kommt diese Liebe zu den Bergen her? War das immer schon so? Ist die gewachsen?
Das ist eines der schönen Erbstücke vom Vater.
Ah, okay.
Der hat in ein Internat bei Bischofshofen müssen, dürfen, sollen und dann in Innsbruck studiert und hat mich schon mit 5 am Traunstein mitgenommen. Also nicht er 5, sondern ich 5. Und da war er, da habe ich wirklich gemerkt, da war ich immer ganz glücklich. Das Glück übertragt sich natürlich.
Okay, okay. So, ganz was anderes. Jetzt begrüße ich erstmal ganz herzlich die Frau Bundespräsidentin, die du ja auch bist. Also endlich mal jemand mit Herz und Verstand und endlich mal eine Frau an dieser wichtigsten Schaltstelle unserer Demokratie. Danke dafür. Aber wie tickt die Bundespräsidentin eigentlich politisch?
Naja, also demokratiepolitisch ist das alles nicht ganz sauber, weil es wird jetzt wahrscheinlich jeder oder jede fragen, na, die habe ich nicht gewählt. Was ist denn das für eine Demokratie? Also es ist eigentlich eine Tyrannin. Darum möchte ich gleich dazu sagen, es ist eine Kunstfigur. Aber das sage ich jetzt auch nur, weil ich nicht geschmückt bin. Also ich trage nicht meinen Frack. Ich habe Frack und Schärpe mit zahlreichen selbst aufgezwickten Orden. Also Großglockner Besteigung, Frühschwimmer kann man da alles betrachten auf der Schärpe. Die Präsidentin ist eine Kunstfigur, die ist entstanden aus den Original-Linzer Worten, weil da meine lieben Kollegen gesagt haben, naja, gut, du hast die ganze Arbeit mit den Förderungen und so, aber dafür bist du unsere Präsidentin. Und das ist gerade ziemlich parallel gelaufen mit dem doch deutlich missglückten Präsidentschaftswahlkampf 2017. Also bitte zu Hause jetzt sofort nachgoogeln, wann diese Durchgänge waren. Und da hat es dann richtig gut gepasst. Ich habe gesagt, so, jetzt reicht's. Jetzt muss einmal eine Frau her. Und wenn wir so lange warten, wie es bis jetzt dauert hat, für die wirkliche Gleichstellung, dann haben wir erst in 200 Jahren die echte Bundespräsidentin. Und habe gesagt, ich reiße jetzt die Macht an mich und bin jetzt einmal eine Bundespräsidentin. Es ist so eine leicht mütterliche Diktatur.
Ja. Dominika, was ist deine größte Stärke und was ist deine größte Schwäche?
Meine größte Stärke ist, dass ich wirklich sehr stark bin.
Okay. Und deine größte Schwäche ist, dass du nicht so schwach bist?
Dass ich psychisch manchmal so schwach bin. Nein, Blödsinn. Das ist jetzt, da müsste ich wirklich länger überlegen. Ich wünsche mir manchmal, ich könnte mich besser fokussieren und komme jetzt aber im Laufe der Jahre drauf, dass gerade dieser leicht wankelnde Fokus genau das bin ich einfach. Also darum habe ich auch diese verschiedenen Standbeine. Ich habe mich auch gefreut, dass es jetzt immerhin gelungen ist, jetzt schon den zweiten Roman, weil das bedeutet dann doch, dass ich mich eine Weile lang sehr gut konzentriert habe und dann muss ich aber wieder was anderes machen. Also man würde mich sehr unglücklich machen, wenn ich wirklich nur mehr eines beruflich machen müsste.
Naja, da reden wir mal über andere Themen noch. KI, künstliche Intelligenz, ein Segen für die Menschheit. Oder werkelt hier gerade der unerfahrene Zauberlehrling aus Goethes gleichnamiger Ballade?
Wie immer stimmt beides. Die KI ist hier ein bisschen wie ein scharfes Messer. Man kann wunderbar Gemüse schnippeln damit, man kann sie furchtbar in den Finger schneiden. Also da hoffe ich sehr, dass man die segensreichen Seiten der KI weiterhin gut einsetzen. Aber es ist natürlich beängstigend und wir als Menschen haben ja immer diese Grundneurose der Ersetzbarkeit. Das treibt uns total um und so ersetzbar sind wir überhaupt noch nie gewesen, wenn man jetzt bestimmte Kriterien hernimmt. Also wir haben vor einigen Jahren schon über die Lesebühne einen Schwerpunkt gehabt, KI, da war ChatGPT gerade noch nicht öffentlich zugänglich. Da haben wir noch über das Ars Electronica einen Zugang gekriegt und sogar da hat die KI schon Texte ausgespuckt, die mit ein bisschen redaktioneller Arbeit wir dann auf die Bühne gebracht haben. Wir haben einen Man vs. Machine Poetry Slam gemacht. Da haben die Menschen nur knapp gewonnen. Man muss ja dazu sagen, aber da sind wir auch wieder beim Kern der Sache. Das haben wohl Menschen performt auf der Bühne. Und da ist der Mensch noch sehr lang nicht ersetzbar. Was es gibt jetzt diese Schmähs mit Avataren, die da hologrammartig auf die Bühne projiziert werden, aber auf das verlasse ich mich schon, dass wir Menschen einfach immer mit Menschen zu tun haben wollen. Es hat ja, glaube ich, jeder ein bisschen einen Horror davor, zum Beispiel von einem Roboter gepflegt zu werden. So, wenn man der hilft, aus dem Bett zu kommen, dann sehr gerne, aber wirklich sprechen mit einem Menschen, da hoffe ich, dass sie diese ganzen Chatbots nicht so verselbstständigen. Aber wahrscheinlich müssen wir da wieder an die Politik appellieren, sowie auch an die allgemeine Vernunft der Menschen, dass wir das gut in den Griff kriegen.
Das ist ein großes Wort, die allgemeine Vernunft der Menschen. Also ich erkenne die momentan jetzt nicht wirklich. Und ich habe ja den Vergleich mit dem Zauberlehrling Goethes auch deswegen gewählt, weil der kann ja zaubern, der kennt ja den Spruch seines Herrn und kann den Besen in Bewegung setzen, er kann Wasser bringen, er kann Dinge machen und tanzen lassen. Wer kann sie nicht mehr abstellen? Das ist die Verselbstständigung. Und also ich persönlich habe Angst davor.
Man darf nicht zu fest darüber nachdenken, was jetzt da außerhalb des eigenen Tellerrands alles schon passiert und sich vorbereitet. Mich tröstet, wenn ich so ein bisschen Wissenschaftsjournalismus zu mir nehme, die Vorteile, die KI bringt, im Medizinischen zum Beispiel oder auch wissenschaftlich, Sprachforschung, das ist schon wirklich beeindruckend. Und natürlich so Textsorten, die rein serviceorientiert sind, die einförmigen Arbeiten, die mag uns die KI wirklich gerne abnehmen. Und für alles andere müssen wir sich miteinander wirklich strenge neue Regeln überlegen. Nachdem dieser Podcast aber so eine schöne Reichweite hat, kann man da schon an die allgemeine Vernunft appellieren. Liebe Menschen, seid gescheit.
Naja, gut. Wer es nicht versucht, der weiß nicht, ob es Erfolg hat. Also hoffen wir doch mal. Dominika, ich komme einfach nochmal zu deinem Namen. Also Nomen est Omen und Dominika leitet sich von dem lateinischen Wort Dominicus ab, heißt ungefähr so Gott gehörend. Aber der Name wird oft mit Stärke und Hingabe assoziiert. Da gibt es ein Beispiel, die heilige Dominika, eine Märtyrerin so 300 nach Christus, die soll heidnische Götzenbilder zerstört haben, worauf man sie den wilden Tieren zum Fraß vorwarf. Die aber dachten gar nicht daran, ihren quälenden Hunger und Durst an ihr zu stillen und ließen sie einfach ungeschoren davonkommen. Dieser Dominika nutzte das aber leider nichts, denn der rachsüchtige Kaiser ließ sie kurzerhand enthaupten. Die Frage, die ich dir stellen will, als spiegelt die Märtyrin Dominika nicht auch Eigenschaften von dir?
Ja, also Heidenbilder würde ich nicht zerstören. Wenn es die anderen Menschen glücklich macht, sollen sie doch anbeten, wenn sie wollen. Also ich bin eine große Verfechterin von Religion als private Leidenschaft. Also ich bin sehr froh über die Trennung von Religion und Staat in Österreich und ich empfehle das auch anderen Ländern. Mir gefällt daran wirklich nur der Aspekt, dass die wilden Tiere erkannt haben, dass die Heilige eine Freundin ist. Also hoffe ich doch.
Das wäre der Verstand der Tiere. Das ist der guten Sache nicht so widersetzen, was bei den Menschen schwierig ist.
Ja, dass die Tiere sagen, na, die fressen wir nicht. Wir lassen uns da nicht vor den Karren dieser religiösen Fanatiker sperren. Ja, also ich bin sehr katholisch erzogen worden. Mein Vater hätte ja Priester werden sollen und wurde dann von der Mutter aus dem Priesterseminar herausgerettet, wofür ich seit 47 Jahren dankbar bin, wenn nicht nur länger. Ja, also diese heiligen Märtyrer-Legenden, es ist total schön, wenn man für was brennt, aber man soll sich nicht für was verbrennen lassen. Also ich würde von niemandem Märtyrertum verlangen.
Ja, die Gretchenfrage hast du eigentlich schon beantwortet. Wie hältst du es mit der Religion, wäre die Frage gewesen. Aber du glaubst an Gott,
Nein.
Okay,
aber gut. Dann
stelle ich die Gretchenfrage nochmal. Wie hältst du es mit der Religion?
Durch diese Bergerfahrungen passiert was in mir, das sicher in diese Richtung geht. Dieses unfassbar schöne Gefühl, dass ich im Gebirge aufgehe, dass da was Größeres ist als ich. Und diese herrlichen Wunder der Natur, das klingt jetzt schon sehr pathetisch, aber mir kommt das noch weniger pathetisch vor, als einen personifizierten Gott mir vorzustellen, der mir ganz genau sagt, was er von mir will und dass vor allem andere Menschen schlecht sind und weil sie nicht an den Glauben umgebracht werden müssen. Also das bezieht sich wirklich jetzt auf alle Religionen. Ich glaube, es wäre uns als Menschheit besser geholfen, wenn wir das mit dem Herrgott wirklich privat halten, wenn es glücklich macht. Super. Ich habe viele Freunde, die religiös sind, die total respektieren, die ganz gute Menschen sind. Aber ich bin wirklich eher für ja diese Wunder der Welt, bitte. Man braucht ja nur ein bisschen in die Galaxien reinschauen. Da weiß man genau, wie unwichtig man selbst als Mensch ist. Das ist doch herrlich.
Ja, ja. Domenica, hast du Vorbilder, beziehungsweise bewunderst du jemand? Wen möchtest du gerne mal kennenlernen?
Ah, da gibt's diesen.
Also Tote inklusiv. Die Verstorbenen könnte auch einer sein, der schon 300 Jahre tot ist.
Never meet your idols. Ist so ein Spruch. Na, ich bin glücklich, dass es schon ein Foto gibt, wo Josef Hader und ich miteinander auf einer Couch sitzen und daneben der Hund. Damit ist, glaube ich, eh schon einiges gesagt. Und ich habe Maria Hofstetter getroffen, die bewundere ich auch sehr.
Tolle Schauspielerin, ja. Das Leben ist bekanntermaßen ja kein Wunschkonzert, aber die gute Fee erscheint dir plötzlich und gewährt dir drei Wünsche. Welche wären das?
Das globale Matriarchat. Dann wären dann ja schon ziemlich viele Probleme gelöst. Langlebigkeit, mich ein bisschen öder werden als meine Eltern, Langlebigkeit meiner Lieben. Und das Dritte, dass die Menschen das Gute erkennen können. Jetzt wäre das schon wieder pathetisch. Na, dass man sich vielleicht jetzt wirklich nicht so in dieses apokalyptische Theater eine dramatisieren lassen.
Ja, darüber sollte man nachdenken. Liebe Domenica, herzlichen Dank für dein Kommen und vor allem für dieses wahnsinnig tolle Gespräch. Auf Wiedersehen, komm gut nach Hause und wenn es wieder mal was Neues zu erzählen gibt über deinen neuen Roman oder was sonst noch immer, dann freue ich mich auf ein Wiedersehen zum nächsten Podcast. Gleicher Ort, anderes Thema.
Danke, lieber Gerd, für die Einladung.
Gerne. Liebe Hörer, damit sind wir wieder einmal am Ende unseres Podcasts Oberösterreich ungefiltert. Ich hoffe, dass Ihnen dieser Podcast ebenso viel Freude bereitet hat wie mir und meinem Gast. Also, wenn ja, dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung. Das wäre toll und ein großes Dankeschön auch dafür.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.